Liebe Gemeinde, wisst ihr, was ein Giftzwockel ist? Also ein Giftzwerg auf Hochdeutsch. Kennt ihr einen? Mindestens einen kennt ihr ab jetzt, der steht nämlich gerade hier vorne und spricht. Ja, vielleicht sind kleine Leute emotionaler, aber vielleicht ist das auch nur ein blödes Vorurteil, über das ich mich jetzt schon wieder aufregen könnte. Ja, wenn ich wollte, könnte ich schon schimpfen wie ein Rohrspatz, wenn ich mal in Fahrt bin. Ja und? Jemand hat mal gesagt, derjenige, der als erstes ein Schimpfwort statt eines Steines geschmissen hat, kann als Begründer der Zivilisation gelten. Ne? Der als erstes ein Schimpfwort geschmissen hat anstatt eines Steins, kann als Begründer der Zivilisation gelten. Ich denke, da ist viel Wahres dran. Oder? Ob ich jemanden nur du blöder Dickschädel schimpfe, oder ob ich ihm diesen gleich einschlage, das ist schon ein bedeutender Unterschied. Aber auch Worte können verletzen. Ja, sogar töten. Wir haben im Deutschen sogar ein Wort dafür. Rufmord. Man kann Menschen nur mit Worten erledigen. Gesellschaftlich, manchmal auch physisch. Worte sind nicht harmlos. Und die Bibel weiß das. Kein Wunder. Wir glauben an einen Gott, der die Welt durch sein Wort geschaffen hat. Mächtiger geht's ja nicht. Wortmächtiger. Und auch unsere Menschenworte sind mächtig, liebe Schwestern und Brüder. Mächtig gut oder mächtig böse. Und darum wohl warnt die Bibel mehr als einmal vor unbedachtem Reden. Reden aus Zorn und Wut heraus. So ein Reden ist eben nicht nur Schall und Rauch und tut ja keinem weh. Doch tut es. Und härter als Stahl können Worte sein. Words are like weapons, they wound sometimes. Worte sind wie Waffen, manchmal verwunden sie. So heißt es in einem bekannten Lied, vermute jedenfalls, dass das bekannt ist von Cher. If I could turn back time. Ja, der eine oder andere nickt, ne? Ja. Da wird ausgedrückt, dass sie gerne die Zeit zurückdrehen würde, wenn sie könnte. Kann sie aber natürlich nicht. Aber wenn sie könnte, so singt sie, dann würde sie diese Worte nicht sagen, die ihren Geliebten so verletzt haben, dass er sie verlassen hat. Aber gesagt ist gesagt. Wie Zahnpasta aus der Tube, die kriegst du nicht wieder rein. Besser, sie bleibt drin. So auch mit unseren zornigen Worten, liebe Schwestern und Brüder. Besser, sie bleiben drin. Aber ich könnte doch platzen vor Wut. Ja, und was dann? Platzen? Und dann platzt es aus einem heraus und man kann halt nichts machen? Das habe ich früher oft so gesagt in der Familie. Wenn mir mal die Hutschnur wieder gerissen ist und ich gepoltert habe, dann habe ich auch gesagt, müsst ihr nicht so ernst nehmen. Das ist wie mit meinen Blähungen. Ne? Die müssen auch raus. Das ist dann mal ein Augenblick peinlich für mich und unangenehm für euch, aber das verfliegt auch wieder und dann ist vergessen. Seelische Blähungen. Aber so einfach ist das mit bösen Worten nicht. Wie gesagt, sie verletzen, brennen, hinterlassen Wunden und Narben, die manchmal ein Leben lang bleiben. Und das alles wird auch Paulus vor Augen gewesen sein, als er an die Christen in Ephesus und in Übach-Palenberg das Folgende schrieb. Wer mitlesen möchte, Epheser 4 ab Vers 22. Epheser 4 ab Vers 22. Liebe Schwestern und Brüder, ihr sollt ablegen, was euer früheres Leben geprägt hat. Den alten Menschen, der zugrunde geht, wie die trügerischen Begierden. Lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen. Lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen. Dieser letzte Satz erinnert mich an eine andere Bibelstelle, die mir, seit ich Christ bin, viel bedeutet und nach der ich versuche zu leben, nämlich Römer 12, 1 bis 2. Da bittet Paulus die Christen, bei der Barmherzigkeit Gottes, also weil Gott so viel Erbarmen mit uns allen hat, dass wir unser ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen. Und wir sollen uns verändern lassen. Verändern lassen von seinem Geist, der in uns lebt. Und wir sollen uns nicht ins Weltschema, dieses Wort benutzt er, wir sollen uns nicht ins Weltschema pressen lassen. Wir können und dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass es halt so ist und ich so bin und alle machen es auch. Nein, lasst euch nicht ins Weltschema pressen, sondern unser Verhalten soll von Gottes Willen, ja, von dem Geist Gottes, der in uns lebt, geprägt werden. Und wir sollen uns verändern lassen. Verändern lassen durch ein neues Denken. So steht's da. Und dann können wir erkennen, was Gott will. Durch den Geist Gottes in uns können wir erkennen, was gut ist, was Gott gefällt, was seinem Wesen entspricht. Mit dem wir dann mit unserem ganzen Leben oder dem wir dann mit unserem ganzen Leben entsprechen sollen. Und das ist eben in der Regel nicht das, was so aus unserer Seele entspringt, liebe Schwestern und Brüder. Und es ist auch nicht automatisch da, bloß oder obwohl wir den Geist Gottes in unserem Herzen haben. Es ist immer noch unsere Entscheidung, unser Wille, unser Handeln, ob wir das zulassen, dass der Geist Gottes in uns Vorfahrt hat vor unserer Seele. Gottes Geist vergewaltigt uns ja nicht und er macht uns auch nicht zu Marionetten. Aber er will und kann uns zu Menschen machen, die zu ihm, zu Gott passen, Menschen nach seinem Ebenbild, neu geschaffen, von innen heraus, sanftmütig, wie Jesus, Friedensstifter. Und das ist es, was die Welt braucht. Im Römerbrief spricht Paulus dann vom Leib und seinen Gliedern und der Liebe, die uns zusammenhält. Hier im Epheserbrief hat er anscheinend den gleichen Gedanken. Lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen. Und auch hier kein Automatismus, sondern er wird ja aufgerufen, lasst das zu. Aber auch keine Unmöglichkeit. Ich erlebe es ja oft bei mir und bei euch, dass man sich immer so ein bisschen gegen wehrt. Diese moralischen, ethischen Ansprüche der Bibel, die empfinden wir oft als Zumutung. Kann ich nicht, will ich nicht, geht auch nicht. Erledigt. Es ist keine Unmöglichkeit, liebe Schwestern und Brüder, denn ein neuer Geist ist uns gegeben, der unser Denken bestimmen soll. Ein neues Lebensprogramm. Das übrigens auch Ausdruck findet in den Worten von Jesus, wie sie Matthäus uns in der Bergpredigt überliefert, ähnlich Lukas in seiner Feldrede Jesu. Ein neues Leben, ein anderes, ein besseres Verhalten ist möglich. Aber wie? Paulus sagt, Vers 26, wenn ihr zürnt, versündigt euch nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und dem Teufel gebt keinen Raum. Viele fühlen sich jetzt schon beruhigt, wenn sie lesen, wenn ihr zürnt. Ah, also ist nicht völlig verboten, zornig zu sein, oder? Paulus setzt ja voraus, dass wir zornig werden. Ja. Aber damit ist eben noch nichts gut. Und ja, im Weiteren spreche ich vom sündigen Zorn. Es gibt auch einen gerechten. Aber ich denke, der ist nur bei Gott zu finden. Unser menschlicher Zorn ist immer sündig. Und selbst wenn uns dieser Zorn antreibt, Gottes Willen zu tun, also wenn wir uns über Ungerechtigkeiten vielleicht aufregen und unser Zorn uns dazu treibt, an diesen Ungerechtigkeiten etwas zu ändern, das kann man auch als Christ psychologisch akzeptieren. Und trotzdem denke ich, doch zeigt die Geschichte, dass auch dann viel Böses geschieht, wenn Menschen sich im Zorn aufmachen, das Gute zu tun. Weil wir eben immer Sünder sind. Und auch bei dem Besten, was wir tun, sind wir weit entfernt von der Gerechtigkeit Gottes. Sprechen wir also nicht von unserem gerechten Zorn. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich rede vom sündigen Zorn und dem, was Menschen wie mir immer wieder zu schaffen macht. Und dass das nicht nur ein Charakterproblem ist, mit dem man halt leben muss, zeigt der Nachsatz von Paulus: Gebt dem Teufel keinen Raum. Das ist das Problem. Damit können wir uns als Christen jedenfalls nicht arrangieren. Dem Teufel Raum geben, das geht gar nicht. Dem Teufel haben wir zu widerstehen. Und auch das geht, sagt der Apostel Jakobus. Ordnet euch Gott unter und widersteht dem Teufel. Dann verschwindet er aus eurem Leben. Jakobus 4, Vers 7. Deshalb, weil Jesus uns befreit hat von der Macht des Bösen. Und deshalb ist es keine Zumutung und auch keine Unmöglichkeit, wenn Paulus weiterschreibt, ab Vers 29. Kein hässliches Wort komme über eure Lippen, sondern wenn ein Wort, dann ein gutes, das der Erbauung dient, wo es Not tut und denen, die es hören, Freude bereitet. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut, Zorn, Geschrei und Lästerrede sei verbannt aus eurer Mitte samt allem, was böse ist. Seid gütig zueinander, seid barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Kein hässliches Wort komme über eure Lippen. Mal eben nachdenken. Da versage ich schon immer wieder. Gut, oft nur so allgemein. Ich schimpfe auf andere Autofahrer, manche Politiker, manche Zeitgenossen, die ich persönlich gar nicht kenne, die mir aber auf den Zeiger gehen. Oh ja, ich kann schimpfen, ne? Ich sage das schon, böse sogar. Aber das ist nicht gut. Und es ist nicht richtig vor Gott, und das muss ich mir schon auch immer sagen lassen. Das soll nicht sein. Auch wenn es keiner hört, außer vielleicht meiner Frau. Im direkten Gegenüber zu anderen Menschen geht das aber gar nicht, liebe Schwestern und Brüder. Da darf ich mich nicht hinreißen lassen, zu schimpfen, auch wenn ich gerade richtig sauer bin. Wenn ich den Mund aufmache, dann soll Gutes und Heilsames rauskommen. Nicht Öl ins Feuer gießen sollen meine Worte, sondern den Brand löschen, Frieden stiften und nicht den Streit anfachen. Und wieder reden wir nicht über Dinge, die nur unser Menschsein betreffen und mit unserem Glauben ja nichts zu tun haben. Paulus begründet seine Ermahnungen gleich wieder mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Und was den Geist Gottes betrüben könnte, das sind hier nicht die großen Sünden. Die kämen uns ja eh nie in den Sinn. Nein, es ist das, womit wir jeden Tag zu tun haben. Verbitterung, Aufbrausen, Zorn, jede Art von Beleidigung. Weg damit! Schreit einander nicht an. Legt jede feindselige Gesinnung ab. Stattdessen seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. So übersetzt die Gute Nachricht Bibel die Verse 31 und 32 aus Epheser 4. Und wieder fällt mir der biblische Realismus auf, besonders in der Übersetzung der Guten Nachricht. Ja, wir tun einander Dinge an, die wir uns vergeben müssen. Die christliche Gemeinde ist kein Ort, wo es keine Probleme gibt und wo immer alles nur Friede und Freude ist, weiß jeder, der ein paar Tage länger dabei ist. Aber trotzdem ist es nicht dasselbe wie überall, liebe Schwestern und Brüder. Habe ich auch schon manchmal gehört, diese Klage, und kann ich auch nachempfinden. Das oder das, was ich in der Gemeinde erlebt habe, das hätte ich nicht erwartet. Ne? Da kann ich ja gleich in die Kneipe gehen oder was weiß ich wohin. Ist ja wie überall sonst. Nein, das ist es nicht, liebe Schwestern und Brüder. Es ist nicht wie überall sonst. Weil die Gemeinde der begnadigten Sünder weiß, woher Friede und Freude kommen. Aus der Vergebung, die Gott uns schenkt und mit der wir einander vergeben können. Aber dann auch müssen, wenn wir Gemeinde von Jesus, wenn wir Christen bleiben wollen. Vergebung, sag ich mal, Vergebung ist die Medizin, mit der wir den Kreislauf der Liebe Gottes unter uns in Gang halten. Und jetzt noch ein paar praktische Tipps von einem, der weiß, wovon er redet. Wie schaffe ich das, in meinem Alltag zu leben, wenn mir doch immer wieder der Kragen platzt, weil ich so einen Hals habe? Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Ist wirklich wahr. Damit geht's los. Erforsch dich mal selbst oder lass es dir sagen. Worauf reagierst du denn anscheinend so heftig, heftiger als angemessen? Warum? Ich kenne jemanden, der ist das jüngste Kind der Familie. Und so wurde er auch immer behandelt. Die älteren Geschwister wurden für voll genommen. Die haben auch alles immer besser gemacht. Waren ja auch schon groß. Der Kleine war immer der Kleine. Selbst als er auch schon groß war, wurde trotzdem nicht für voll genommen. Und er kann ausrasten, wenn ihm heute dieses Gefühl vermittelt wird. Ach, was du sagst. Komm, ich mach das schnell für dich. Sowas in der Art. Gar nicht bös gemeint, ne? von dem es kommt, gar nicht bös gemeint, aber das trifft einen wunden Punkt bei diesem Menschen und er reagiert viel patziger und böser, als das eigentlich sein müsste. Und der andere versteht gar nicht, was ihm da gerade geschieht. Ne? Was ist denn jetzt los? Wenn nun dieser Mensch das aber selber weiß, dass er auf sowas mit sowas reagiert, weil da ein wunder Punkt ist in seinem Leben, dann ist er vielleicht vorbereitet beim nächsten Mal. Dann kann er sich selber sagen, der andere meint es nicht so. Ist ja gerade nicht mein Vater, der mit mir spricht, oder mein großer Bruder. Ich muss mich jetzt nicht verteidigen, weil ich werde ja auch gar nicht angegriffen. Einmal tief durchatmen und dann ganz ruhig antworten. Du, ich weiß, was ich sage, weil ich habe es selbst erlebt. Vielleicht. Oder, danke für deine Hilfe, aber ich krieg das schon selber hin. Wenn ich dich brauche, sage ich dir Bescheid. Situation geklärt, Zorn abgewendet, kein Streit, kein Stress. Wenn ich weiß, worauf ich reagiere, muss ich nicht in die Falle tappen, dass ich überreagiere. Anderer Fall.
Du merkst, dass du an einem bestimmten Punkt zornig wirst. Unwirsch, patzig, ärgerlich. Was könnte die Ursache sein? Da könnte uns der Apostel Jakobus auf die Spur bringen. Er schreibt am Anfang des 4. Kapitels seines Briefs: Woher kommen denn die heftigen Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Machtkämpfe? Doch von den Begierden, die in euren Gliedern zum Krieg rüsten. Ihr begehrt und habt doch nicht. Ihr geht über Leichen und giert und könnt doch nicht erlangen. Ihr kämpft und führt heftige Auseinandersetzungen. Meine Güte, man fragt sich, was da los ist in der Gemeinde von Jakobus, welche Zustände das wohl waren, die Jakobus für Augen hat. So schlimm sind wir ja nun nicht. Aber die Worte von Jakobus, sie bringen doch auf den Punkt, wie es auch uns oft geht. Auch ich möchte etwas haben und bekomme es nicht. Und das macht mich zornig und böse. Zum Beispiel einen pünktlichen Ehepartner. Hätte ich gern. Krieg ich aber nicht. Ich könnte ausrasten, wenn ich immer warten muss, bis meine Frau mal in die Gänge kommt. Unser erster Ehestreit ging ganz genau darum. War noch in Hamburg, lange her. Ich wollte los zum Gottesdienst. Ich wollte nicht schon wieder zu spät kommen. Das ist mir peinlich. Aber Sieglinde muss noch dies machen und das machen. Und dann platzte mir der Kragen. Und ich habe geschimpft. Und wir sind nicht zum Gottesdienst gegangen. Meine Frau war traurig. Ich fühlte mich schlecht. Und der Sonntag war verdorben. Ich hatte dem Teufel Raum gegeben. Mit Paulus gesprochen. Und bekommen, was ich wollte, hatte ich auch nicht. In all den Jahren unserer Ehe lerne ich immer mehr, damit zu leben. Denn ich liebe meine Frau und will ihr gerecht werden. Ich nenne ihr die Zeit, die ich gern aufbrechen möchte, ganz oft mit einer Viertelstunde Zuschlag. Das funktioniert recht gut. Dann muss Sieglinde sich nichts von mir anhören, ich fühle mich besser und der Tag ist gerettet. Also frag dich, wenn dir der Kragen platzt, willst du was haben und bekommst es nicht? Kann ja alles Mögliche sein. Was wäre das denn? Was wäre das denn? Und wie kannst du damit lernen zu leben, dass du es halt nicht kriegst? Wie kannst du lernen, damit zu leben im Frieden mit Gott und Menschen? Und schließlich das Wichtigste. Epheser 4, Vers 32. Lern's auswendig oder wie man auf Englisch sagt, learn it by heart. Nimm's dir zu Herzen und vergiss das nicht. Seid gütig zueinander, seid barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Ja, wir erleben Verletzungen. Selbst Geschwister im Glauben treten uns zu nahe, beleidigen uns, verletzen uns, lösen Reflexe bei uns aus, weil sie einen wunden Punkt getroffen haben. Unser altes Ich will sich wehren, zurückschlagen, wenigstens mit Worten, sich selbst rechtfertigen, den anderen bekämpfen und besiegen. Sofern ist das, was Jakobus geschrieben hat, doch nicht von uns, ne? Das lasse ich mir doch nicht gefallen, schreit in uns der alte Adam, die alte Eva. Aber damit, liebe Schwestern und Brüder, setzen wir uns auf einen Thron, der uns nicht gehört. Wir maßen uns an, über den anderen zu richten. Halten uns selbst für besser, für anständiger, für christlicher oder was auch immer, jedenfalls mehr als der andere. Und wenn uns das bewusst wird, hoffentlich hören wir auf die Stimme des Geistes in uns. Der Geist unseres Herrn Jesus Christus, der uns daran erinnert, was wir ihm angetan haben und was er uns vergeben hat. Und dass wir an dieser Stelle nicht besser sind als jeder andere begnadigte Sünder auch. Und dann wird unser Herz ruhig und dann werden wir erfüllt von der Liebe Gottes, die uns vergibt und mit der wir dem anderen vergeben in Güte und Barmherzigkeit. Ein altes Lied, das mir auch viel bedeutet, heißt, so jemand spricht, ich liebe Gott und hasst doch seine Brüder. Der treibt mit Gottes Wahrheit Spott und reißt sie ganz danieder. Und in einer anderen Strophe heißt es, du schenkst mir täglich so viel Schuld, du Herr von meinen Tagen. Ich aber sollte nicht Geduld mit meinen Brüdern tragen, dem nicht verzeihen, dem du vergibst, und den nicht lieben, den du liebst. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist die wahre Unmöglichkeit, jedenfalls für uns als Christen. Das geht nun wirklich gar nicht. Aber Geduld haben miteinander, dem anderen vergeben und sich vergeben lassen und leben im Strom der Liebe Gottes, das können wir wirklich schaffen. Wenn denn Jesus in uns lebt und wir ihn machen lassen. Ich selber kann nur sagen, mein Hals ist deutlich seltener dick geworden im Laufe der Jahre und mein Kragen ist schon lange nicht mehr geplatzt. Jesus sei Dank. Amen.